No more spinach in the can. Popeye hollers with a roar. We'll give the greens to the brave Marines if it's going to help win the war. A civilian on a diet helps a soldier on a tank. Though we may not stay so round, so firm, or so fully packed. No more steak from the cow. Mm. Skirts are shorter than before. Mm. So we'll eat less and see a bit more if it's going to help win the war.
We won't squawk, we'll get out and walk if it's going to help win the war.
Das Freisenderkombinat, die Redaktion 3 mit einer Wiederholung aus Lorettas Leselampe. Der hier vorgetragene Artikel ist heute am Donnerstag in der Frankfurter Rundschau erschienen, in der FR Plus zusätzlich mit Bildern und dort eben einsehbar. Die gesamte Sendung wird noch einmal ausgestrahlt am Donnerstag, den 10. Februar, also heute in 2 Wochen ab 14 Uhr, dann die vollständige Sendung. Und hier bei FSK folgt jetzt der Nerd Alert.
Thank you. So, Freisenderkombinate 93.0 bzw. 101.4 im Kabel. Hier ist der Nerd-Alert und ich sage Hallo zu meinen beiden Mit-Nerds.
Nabend.
Ja, hallo.
So, und wir sind heute kürzer als normalerweise. Normalerweise belästigen wir euch immer 2 Stunden lang mit digitalen Informationen. Heute sind wir immer nur 1 Stunde, dementsprechend sprechen wir ein bisschen schneller, damit wir dieselben Informationen in derselben Zeit unterbekommen.
Hoffentlich verlustfrei komprimiert heute.
Genau. Wir haben heute wieder eher so eine vermischte Sendung, was damit zusammenhängt einerseits, dass man in einer Stunde ein Thema eigentlich nicht befriedigend einführen kann und dann gleichzeitig problematisieren, also der Herangehensweise, die wir normalerweise verfolgen. Andererseits sind viele kleine Sachen passiert, die eigentlich eine Erwähnung wert sind.
Ja, zum Beispiel haben wir den 21C3 in Berlin besucht.
Genau, der jährliche Kongress des Chaos Computer Clubs, bei dem wir waren und den Nerd Alert würde ich vertreten haben. Da können wir nachher ein bisschen drüber reden. Dann hat das Steve Jobs Reality Distortion Field wieder zugeschlagen. Wir werden kurz darüber sprechen, was das genau heißt.
Spannend. Das sagt mir gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist gut. Dann haben wir auch innerhalb dieses Studios noch ein bisschen Informationstransfer. Und auch unsere Freunde aus Redmond haben uns mit einer Meldung erfreut.
Soll ich die jetzt bringen?
Weiß ich nicht so genau. Du kannst sie anteasen.
Wir teasen ja gerade. Ja, also gecrackte oder unlizenzierte Windows-Versionen könnten es in Zukunft schwer haben.
Genau. Und dann zum Schluss oder vielleicht auch am Anfang oder eventuell in der Mitte, das wird sich zeigen, können wir vielleicht auch nochmal darauf zurücksprechen kommen, was passiert, wenn Privatfernsehen auf Weblogging trifft.
Oder Yamba versus Reality.
Genau. Und bei so viel Spannung, die wir jetzt aufgebaut haben, müssen wir natürlich jetzt erstmal Musik spielen, um den Spannungsbogen weiter nach oben zu bringen. Und da kommen wir zu einem Stück Netzmusik, das seine Berühmtheit, glaube ich, nicht so stark erzielt hätte, die es jetzt hat, wenn es die hat, wenn es nicht verboten worden wäre. Wir hören jetzt eine Version von I See Darkness von Johnny Cash, geremixed von Martin Kretschmann von The No Twist. Und das ist total verboten.
Nerd Alert.
Piep. Piep. Piep.
Geht gleich los. 3, 2, 1 und ab.
Ja, wir haben unsere neue digitale Technik. Wir haben jetzt auf Windows umgestellt. Und das ist so das Problem, mit dem wir jetzt ja gerade kämpfen. Und das Schlimme daran ist, es ist noch nicht mal ein Witz, sondern es ist Wahrheit. Sekunde. Ja, Willem, du musst so lange nochmal weiter.
Okay, dann fange ich doch einfach mal wirklich mal mit der Windows XP, Windows-Lizenzmeldung an. Ne? Der Spannungsbogen ist jetzt somit beendet. Microsoft hat angekündigt, dass sie in Zukunft ihre Update-Service irgendwie nur noch kontrolliert über Schlüsselvergleich, also Lizenz-Keys-Vergleich. Also wenn ihr euer Windows installiert, müsst ihr ja eine Nummer eingeben mit Buchstaben und die sollte möglichst eindeutig sein für euch, also für Microsoft besser gesagt. Und das soll jetzt abgeglichen werden. Das heißt also in Zukunft, dass es nicht unbedingt gewährleistet sein, dass man Updates kriegt. Also in der ersten Stufe, sagt Microsoft, will es zwar noch Security-Updates ohne diese Überprüfung rausgeben, aber alle zusätzlichen Gadgets, also wenn es einen neuen Media-Player oder neuen Messenger oder was weiß ich, irgendwie an irgendwelchen tollen Microsoft-Software verfügbar ist, dann wird beim Update von Windows das überprüft. Und das heißt natürlich für die Benutzer im Endeffekt, dass sie langfristig wahrscheinlich sich überlegen müssen, eine Windows-Version zu kaufen oder vielleicht auf andere Systeme umzusteigen.
Was mich dabei interessiert hat, ist, bezieht sich das jetzt nur auf Windows-Versionen, also beziehungsweise Windows-Sicherheitsupdates, die jetzt neu rauskommen? Oder wenn ich jetzt mir so ein frisches Windows XP installiere und ich will dann irgendwie mein System patchen, komme ich dann in dieselben Mechanismen rein?
Also wie gesagt, Microsoft behauptet ja, dass die Sicherheitsupdates und sowas weiterhin eigentlich für jeden zugänglich sind. Also dass sie da keine Überprüfung machen wollen. Also im ersten Schritt wollen sie sozusagen wirklich nur für nicht sicherheitsrelevante, sondern ich würde mal sagen einfach mit Features, Ausbau, neuen Programmen anbieten. Aber dann da soll es dann überprüft werden. Ich meine, insgesamt ist es eine interessante Sache, ob es nicht einfach auch wieder irgendwie so eine FAT-Technik ist für die Benutzer, weil ich kann mir das schwer vorstellen, dass sie das wirklich durchziehen. Ne? Weil dann, ich glaube, ein Grund, warum Windows so verbreitet ist, ist schon, dass viele Privatanwender sich das nicht kaufen, sondern einfach mal installieren. Ne? Und damit würde natürlich Microsoft sich schon irgendwie sozusagen so die Basis irgendwie einschränken.
Ja, ein Problem gibt es ja sogar auch für die Benutzer, die sich das Windows tatsächlich gekauft haben, weil sobald sie neue Hardware installieren, wird dieser Schlüssel, den sie von Microsoft bekommen, also dieser Lizenzkey, irgendwann ungültig ab der zweiten oder dritten Hardwareinstallation oder Neuregistrierung. Und dann müssen sie sich sogar an den Support wenden, der eventuell dann vielleicht kostenpflichtig ist, um eine neue Lizenznummer zu ergattern. Das ist also alles sehr umständlich.
Und da fällt mir ein, auch Microsoft hat jetzt noch gesagt, wo wir schon, dass sie eigentlich keine Einwände, also so haben sie es nicht konkret gesagt, aber sie also keine Einwände haben, wenn ein legitimer Benutzer von Windows das zu Hause auf mehreren Rechner spielen würde und dadurch mehrere Anfragen machen würde.
Oh, wie großzügig da. Was ich da noch interessant dran finde, also du hast ja gerade gesagt, dass sie sich jetzt irgendwie zumindest verlautbart haben, dass sie keine Security, also dass Security-Updates auch an piratisierte Versionen rausgehen, aber Feature-Updates nicht. Nun ist es aber relativ bekannt, dass eigentlich jedes Feature-Update, das sie rausgeben, ein bis n versteckte Sicherheitsupdates normalerweise enthält, dementsprechend sich da schon irgendwie ja trotzdem noch größere Probleme auf uns zukommen oder auf die anderen, weil wir benutzen sowas ja nicht. Ja,
also ich denke, wir werden mal gucken, ob das überhaupt umgesetzt wird, weil ich glaube, das ist jetzt schon so ein Problem. Ich meine, das hat man ja jetzt auch schon immer mit den alten Support für den alten Betriebssystem von Windows gesehen oder von Microsoft besser gesagt, dass das schon ein Problem ist. Ich glaube, relativ viele Rechner sind auch mit Windows 98 unterwegs. Das ist ja auch verständlich, so alte Büchsen, die einfach noch nicht für XP die notwendige Power haben, dem bleibt ja gar nichts anderes übrig, als veraltete sozusagen Systeme einzusetzen. Und das wird sowieso ein ganz anderes Problem nochmal geben, weil ich meine, da werden jetzt keine Sicherheitsupdates mehr zur Verfügung gestellt.
Vor nicht allzu langer Zeit gab es auch mal so ein richtiges Ping-Pong irgendwie von Pressemitteilungen, die Microsoft rausgegeben hat, genau mit demselben Thema, wo damals auch schon gesagt wurde, okay, piraterisierte Versionen kriegen keine Updates und damals auch keine Sicherheitsupdates. Das war vorm Service Pack 2, als das rauskam. Da gab es diese große Diskussion, soll das Service Pack 2 für Windows XP auch anderen, also halt irgendwie piraterisierten Leuten zugesprochen werden oder halt irgendwie können sie sich das installieren und runterladen. Und da wurde sich dann im Endeffekt, glaube ich, dafür dann entschieden, also wurde sich, dass das jeder runterladen kann. Ich glaube aber nicht aus Menschenfreundlichkeit, sondern einfach nur aus Angst vor noch mehr exploiteten Maschinen.
Ich denke, das ist genau das Dilemma, in dem Microsoft steckt. Ne? Einerseits kann man das ja schon irgendwie von deren Sicht aus nachvollziehen, dass sie sagen, Mensch, wäre es schöner, wenn wirklich jeder unser Betriebssystem kaufen würde. Das Problem ist aber natürlich, wenn man das jetzt so reglementiert, dass natürlich viele Rechner wahrscheinlich ungesichert im Internet sind und über Statistiken oder Auswertungen natürlich das echt Probleme für Microsoft bringen könnte, wenn es nachher heißt, irgendwie, also Microsoft strengt sich ja jetzt seit einem Jahr sehr an, ihr Produkt als besonders sicher zu verkaufen und das würden sie damit dann nicht mehr schaffen. Deswegen sagte ich ja, dass ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach wie damals mit dem Service Pack 2 so eine FAT-Nummer ist, um irgendwie den Leuten Angst zu machen, dass sie schnell kaufen gehen, aber ich kann es mir auch noch nicht so vorstellen, dass sie das irgendwie nicht machen, also dass sie das wirklich reglementieren und nicht mehr jeden irgendwelchen Sicherheitsupdates oder sonstigen Updates erlauben.
Na, wir werden das mal im Auge behalten.
Ja. So hast ja jetzt einen schönen Windows-Rechner, dann können wir das
genau
mal sehen. Ne?
Und genau auf diesem Windows-Rechner werde ich jetzt gleich nochmal versuchen, die angekündigte Musik zu spielen. Wie gesagt, das ist irgendwie so ein sogenannter Mashup und Mashups sind ja gerade im Internet irgendwie so Sachen, wo Leute sich in ihrer Freizeit hinsetzen und 2 bis 10 Stücke zusammenmixen und das den Leuten aus der Community wieder zur Verfügung stellen. Und aus irgendwelchen Gründen gibt es momentan so eine gewisse Abmahnwelle der Musikindustrie gegenüber Community-Sites, die solche Sachen anbieten, was meiner Meinung nach mal wieder unglaublich hanebüchend ist und
bloß keine Kultur erlauben.
Total frustrierend. Und da können wir uns, nachdem wir das dem Stück gelauscht haben, können wir uns dann nochmal alle gemeinsam drüber echauffieren.
Das machen wir.
Nerd Alert. Nerd Alert. Well, you're my friend. Then can you see many times we've been out drinking, many times we shared our thoughts. But did you ever notice
Well, you know I have a love for everyone I know. And you know I have a drive to live, I won't let go. Can you see its opposition comes rising up sometimes? That it's dreadful and position comes blacking in my mind. And that I see the dark.
So, warum ärgern wir uns über sowas? Wer will zuerst? Okay, fange ich an. Also, was mich daran so unglaublich aufregt, ist, so wenn die Musikindustrie so ein Stück irgendwie vom Netz wegklagt, dann muss es ja irgendwie auch so ein monetäres Interesse daran geben, das Stück wegzuklagen. Sonst würde ich, ergibt es ja nicht mal Sinn, da irgendwie die Anwälte drauf zu hetzen, weil es kostet ja auch Geld. Und hier frage ich mich jetzt, oder frage ich auch euch, wo hat die Musikindustrie da überhaupt ein Interesse daran, irgendwie, wie spart sie Geld dadurch, dass dieses Stück nicht mehr öffentlich da ist? Es ist irgendwie nichts, was sie selbst jemals rausgebracht haben. Noch ist es nur ansatzweise im selben Spielfeld wie das Originalstück.
Genau, ich meine, ein guter Vergleich wäre ja, wenn man Bilder nimmt. Also wenn irgendein Maler ein schönes Bild malt, kann ich es ja schon ein bisschen verfremdet auch abmalen, ohne dass ich gleich Ärger kriege. Ich denke, das geht da gar nicht nur immer um Geldgeschichten bei der Musikindustrie, sondern ich glaube, dass sie insgesamt einfach in totalen Panik durch die Gegend läuft und einfach prinzipiell die totale Kontrolle über ihre Güter haben will, die sie vertreiben darf. Denkst du wirklich, dass ich habe eher das Gefühl, dass es einfach prinzipiell darum geht, irgendwie in so einer totalen Panikhaltung, irgendwie, eigentlich darf das alles nur von uns kommen und sonst darf nichts damit passieren.
Genau, und dann irgendwie so den kulturellen Mehrwert, den durch so ein Stück natürlich produziert wird. Oder gleichzeitig gerade bei diesem Stück halt auch im Endeffekt die Werbewirkung. Mhm. Also das Einzige, was mir vielleicht jetzt mit dem Stück passieren kann, weil ich zufällig auch das Original kenne, ist, dass ich vielleicht Bock habe, irgendwie mir das Original nochmal anzuhören, irgendwie die Gitarrenversion oder vielleicht noch eher das Uroriginal von Billy Prince Willie oder wie immer er heißt, Will Oldham mit einem seiner 10 Millionen Pseudonyme.
Da läuft doch jetzt auch in Amerika die Klage. Also von der Musik, und ich weiß gar nicht mehr, um was das genau ging, deswegen erzähle ich es jetzt gar nicht genau. Ich wollte nur sagen, dass Tom Jones sich da jetzt als Mitstreiter auf Seiten der Musikindustrie irgendwie sozusagen zur Verfügung stellt und das wahnsinnige Rauben und Missbrauchen von Musik anklagt. Das finde ich immer interessant, wenn solche Leute, die nun wirklich irgendwie erstmal sozusagen vielleicht sogar ihren Zenit schon überschritten haben, zweitens aber dennoch so viel Geld aus der Zeit davor gemacht haben, dass sie nicht wirklich am Hungertuch nagen müssen, sich für sowas einspannen lassen. Das finde ich immer sehr interessant.
Tja, an der Positiven, es gibt ja auch gute Musikindustrie, können wir jetzt auch mal ganz kurz hier irgendwie ein bisschen Lob hier nach Hamburg werfen. Unser kleines Plattenlabel Lars Stor hat ja jetzt auch einen eigenen Online-Music-Shop eröffnet. Ich glaube, in Zusammenarbeit mit mehreren anderen Labels. Ich habe mir das gar nicht so genau angeguckt. Was ich gut daran finde, ist, also die Preise sind erträglich. Kostet, glaube ich, auch irgendwie so 99 Cent ein Stück. Aber man kriegt das irgendwie ohne irgendwelchen DRM-Scheiß, also kein Digital Restriction Management bei den Dateien, die man runterlädt, sondern entweder MP3s und, hört, hört, man kann die Musikstücke auch in Ogg-Vorbis runterladen.
Mhm.
Ja. Hut ab.
Vorwiss, das bessere okay. Format.
Wir sollten irgendwie das Studio irgendwie mal aufbauen, dass wir irgendwie auch hier so Soundeffekte haben wie im richtigen Radio. So mit so
Stefan Raab-mäßig.
So Trommelwirbel wäre jetzt ganz gut. Also so Klatschen oder so.
Ja, ja, das ist ja ganz interessant. Napster. Also Bertelsmann geht ja mit Napster auch gerade ganz groß in die Offensive und verkauft das Abo-Modell als das zukünftige Modell.
Mhm.
Und bin mal gespannt, weil es ist so, also zunächst hört es sich sehr verlockend an. Ich glaube, sie haben so vor, also im Moment ist es so, die sind ja, glaube ich, in Amerika schon tätig und in England. Und für, ich glaube, für 15 oder 16 Dollar kann man einen Monat lang aus zigtausend Millionen, ich habe keine Ahnung, Musikstücken wählen, sie sich anhören. Sobald das Abo ausläuft, kann man die Musik aber nicht mehr hören. Also da bin ich mal sehr gespannt drauf, wann die ersten Leute aufschreien, wenn sie merken, dass sie ihre 5 Jahre alte Musiksammlung nicht mehr hören können, weil sie keinen Bock mehr haben, das Abo-Gebühren zu zahlen.
Tja.
Na, da bekommt das Motto lebenslänglich doch gleich eine ganz neue Bedeutung.
Ja. Aber wir wollten ja eigentlich zum Kongress auch noch mal ein bisschen kommen, ne?
Genau, der Chaos Communication Kongress, die 21. Version, war im vergangenen Jahr inzwischen zwischen Weihnachten und Neujahr an den traditionellen 3 Tagen, 27., 28. und 29. Dezember. In diesen 3 Tagen findet der Kongress immer statt, unabhängig von Wochentag, war dieses Jahr wieder in Berlin im BCC, das ist, glaube ich, Berliner Kongresszentrum. Und das war ganz schön, also direkt am Alexanderplatz.
Ja, und ich glaube, es ist ganz gut gewachsen. Also ich war ja nicht vor Ort, habe das so ein bisschen versucht zu verfolgen von meinem heimischen Rechner aus, wenn die Zeit es zuließ. Aber ich hatte so den Eindruck auch von den Vorträgen, dass das so alles, dass sie so ein bisschen den Anspruch jetzt irgendwie so zu einer rein Hacker-Party-Veranstaltung mit natürlich schon auch interessanten Themen zu so einer klassischen sozusagen Konferenz oder sowas ausbauen wollen. Konnte man das vor Ort auch so empfinden oder war das jetzt nur mein subjektiver Eindruck von mir zu Hause?
Auf jeden Fall. Also ich war ja zum ersten Mal dort, obwohl ich den eigentlich seit Jahren verfolge, aber in diesem Jahr zum ersten Mal die Gelegenheit hatte, tatsächlich vor Ort zu sein, und ich habe den Kongress sehr genossen und fand ihn sehr professionell organisiert. Und ich glaube, auf einer der Abschlussveranstaltungen gab es auch die Aussage, dass also 3.000 oder 5.000 Nerds dort waren und Nerdinnen und Hexen.
3.500,
okay. Also es zeigte sich auch gleich zu Beginn, als ich anreiste, dass man erstmal 1,5 Stunden draußen warten musste in der Kälte, um überhaupt eine Eintrittskarte zu ergattern. Also es war sehr, sehr nett.
Genau. Was ich sehr angenehm fand, war, dass der Kongress es geschafft hat, das so eine Art Gleichgewicht zu halten zu dem alten Flair, den gerade wohl die alten oder die früheren Kongresse stärker hatten, nämlich, wie gesagt, ein sehr unkonventionelles Zusammenkommen von Gleichgesinnten, die Interesse haben am kreativen Umgang mit moderner Technik, aber auch auf der anderen Seite eben dieses Konferenzmodell, das ja klassisch ist, irgendwie aus klassischem Wissenschaftsbetrieb entnommen ist und jetzt auch viel von Industrien übernommen wird, zum Beispiel wie die RSA-Konferenz als ein Beispiel, irgendwie das auch zu machen. Also es gab 4 Tracks von Vorträgen, die mittags um 12 anfingen und bis zum Teil 24 Uhr oder noch länger durchging mit einer Pause, eine Stunde Pause war zwischendurch. Dazu gab es 2 noch Workshop-Räume, wo wahlweise entweder Workshops stattgefunden haben oder weitere Vorträge. Also es war unglaublich fürchterlich viel Content, so auf der offiziellen Seite, zusätzlich zu den ganzen anderen Aktivitäten, die passiert sind. Aber auf der anderen Seite hat man auch den ganzen Kram gesehen, den man so von so einem Kongress, vom Hacker-Kongress erwarten würde. Es gab also, der gesamte Keller war das sogenannte Hack-Center, wo dann diverse Leute eigentlich mehr oder weniger die 3 Tage, 24 Stunden lang vor ihren Rechnern gesessen haben. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, was sie da gemacht haben. Also wir sind mehrfach durchgegangen und haben uns immer, es sah sehr geheimnisvoll aus. Aber
habt ihr denn diese ominöse Ecke von dieser einen großen Hackergruppe gesehen, die angeblich sich so ein bisschen abgeschottet hat auf dem Hackcenter? Irgendwie das wurde so ein bisschen negativ, kam das anscheinend irgendwie an bei manchen.
Wahrscheinlich meinst du Phenolith?
Ja, kann sein, dass es die waren.
Die hatten eine eigene Ecke, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass man dort nicht hin durfte.
Okay.
Also ich bin da vorbeigegangen und die wurde nicht totgeschlagen. Nein, ich hatte nicht den Eindruck, dass da irgendwie, gerade im Hackcenter hatte ich den Eindruck, war die Stimmung sehr entspannt. Aber so als Nicht-Eingeweihter in den einzelnen Projekten ist es da relativ schwer durchzuschauen, was sie denn da wohl machen. Aber auch gerade im Vergleich zum letzten Jahr, also letztes Jahr war der erste Kongress, der im Berliner Kongresszentrum stattgefunden hat. Vorher waren die Kongresse für eine Weile im Haus am Kölnischen Park. Und wie ich auch schon...
Und davor waren sie im Eidelstädter Bürgerhaus. Das war so herrlich.
Da warst du noch.
Da war ich noch.
Ja. Nee, da war ich noch zu Noob,
da um das mitzubekommen. Das konnte ich noch mit dem Fahrrad erreichen.
Und jedenfalls, gerade so der Sprung vom Haus am Kölnischen Park zum Berliner Kongresszentrum hatte zuerst so ein paar Probleme irgendwie. Das Berliner Kongresszentrum ist schon ein sehr, in Anführungszeichen, steriles Gebäude, das viele Seitenaktivitäten, die im Rahmen von so einem Kongress stattfinden, nicht so gut zulässt. Also es gibt ja neben den ganzen Hackersachen und den Vorträgen, gibt es ja zum Beispiel auch die ganzen eher kulturell orientierten Bestandteil des CCCs oder irgendwie befreundete Gruppen, also die Leute, die Blinkenlights-Installation machen.
Die C-Base
und insgesamt überhaupt das alles, was unter dem Überbegriff Art and Beauty zusammengefasst wird. Und das war letztes Jahr, also halt inzwischen vorletztes Jahr, weil wir haben jetzt ja schon 2005, also der Kongress 2003, war da noch, also da hatte das alles keinen richtigen Ort, während die das jetzt geschafft haben im letzten Kongress 2004, es sehr schön zu integrieren. Also sie hatten unter anderem auch irgendwie eine große Anzahl von Berliner Video-Jockeys, Disc-Jockeys, wie nennt man sowas?
VJs.
Versammelt, die auch so eine Art Mini-Kongress da untereinander gemacht haben auch Vorträge gehalten, Workshops gegeben und haben in erster Linie aber sehr viele sogenannte Showcases gemacht. Also in der Mitte des Berliner Kongresszentrums ist die Cafeteria, wo man normalerweise irgendwie in Fettgeruch seinen zu teuren Kaffee trinken kann. Der wurde komplett ausgestattet mit jede Menge abgefuckten Sofas und 1 bis 3 großen Videoleinwänden und einem DJ-Pult. Und dann stand da immer irgendjemand und hat Musik gemacht. Und es gab mindestens 2 Leute, die Videoprojektionen gemacht haben. Und drumherum waren da irgendwelche Hardware-Bastler, die mit ganz vielen Lampen sehr viel epileptische Anfälle verursachten, Lichtinstallationen machen. Es war einfach außergewöhnlich gut. Weiterhin waren auch so Sachen, die man einfach auch erwarten würde. Das Gebäude wurde trotzdem, obwohl es verboten war, komplett beschlafen. Also wenn man dann irgendwie morgens um 12 Uhr mittags irgendwie in den Laden, also in das Kongresszentrum kam, lagen überall irgendwelche ungewaschenen Hacker in ihren Schlafsäcken, die sich so langsam irgendwie ihren verkaterten Kopf aus dem Kopfkissen geholt haben. Und nicht nur in den Fluren, sondern auch in den Vortragsräumen. Wir saßen und zum Beispiel einen Vortrag von Emanuel Goldstein angeguckt und der war schon der 2. Vortrag dem Tag an diesem Ort und also den ganzen Vortrag über haben dann noch so 2 direkt vor ihm in ihren Schlafsäcken geschlafen. Das war einfach ein schöner, harmonischer Anblick, den ich nicht missen möchte.
Wirkte beruhigend auf euch.
Genau.
Apropos VJ, ich warte ja auch immer noch für die Leute, die das auch interessiert und so wie ich nicht teilnehmen konnten, dass die Beiträge, die Vorträge ja als Videoform noch verfügbar gemacht werden. Das müsste jetzt eigentlich irgendwann mal passieren. Es hieß ursprünglich, nach 2 Wochen sollte das dann wieder sein. Soweit ich weiß, habe ich noch nichts gesichtet. Die Folien sind schon irgendwie erhältlich sozusagen.
Genau, die Folien sind bereits zum größten Teil im Netz. Und was die Ankündigungen der Video- und Audiobeiträge angeht, also die haben sich in diesem Jahr eher zurückgehalten und eben nicht zu viel versprochen und sagen, es soll also irgendwann Ende Januar kommen. Und ich bin sehr zuversichtlich, weil im Weblog schon ein paar Aussagen zu treffen waren oder zu finden waren, dass man die vorbereitet, dass die also in der nächsten Zeit, also auf der Homepage des CCCs zu finden sind.
Ja, insgesamt kann man auch hier wieder lobend bemerken, dass im Vergleich zu den anderen Vorträgen die Dokumentation wirklich hervorragend gelaufen ist. Wie gesagt, das alles wurde per Video und per Audio mitgeschnitten. Also wir hoffen, dass das demnächst rauskommt, dass ihr euch das dann alle runterladen könnt, für den Fall, dass ihr es nicht nach Berlin geschaffen habt. Aber es gab zum ersten Mal in der Geschichte des Kongresses sogenannte Proceedings. Das ist irgendwie ein Band mit richtigen Vortragspapern, also nicht nur die Folien, sondern ausformulierte Aufsätze zu ungefähr 1/3 aller Vorträge, vielleicht zum 1/4 aller Veranstaltungen. Es gab also definitiv, also es gab über 200 insgesamt Subtopics oder Subveranstaltungen, wovon aber ungefähr nur 3/4 wirklich Vorträge waren, der Rest waren Workshops oder andere Geschichten. Und von den Vorträgen kann man irgendwie sagen, ist 1/3 auch richtig als Paper festgehalten worden. Das konnte man als großen Band für 25 Euro in Printform kaufen, was viele Leute gemacht haben und viele Leute, denen irgendwie die das papierlose Büro bevorzugen, gab es, wie es sich gehört, das später dann auch als, unter was für eine Lizenz, jedenfalls gab es als PDF, kann man auch mal runterladen. Wahrscheinlich als Creative Commons Dingsbums. sollte man hoffen. Und gleichzeitig auch für die Vorträge, die keine Paper eingereicht haben, sind eigentlich also für alle Vorträge, die mich interessiert haben, sind inzwischen auch die Folien online und nicht irgendwie im Wiki verstreut oder auf irgendwelchen obskuren Seiten von Vortragenden, sondern an einer zentralen Stelle in einem zentralen Directory bzw. verlinkt über das Vortragsprogramm. Also wirklich vorbildlich, kann man nur.
Dann sollten wir doch vielleicht da einfach diese Links nachher auf unsere Seite auch noch
packen. Genau.
Weil wie ihr vielleicht gesehen habt, wenn ihr mal unsere Seite besucht habt, ist da vieles passiert.
Oh.
Umstrukturierung, mehr Content, neue Bereiche. Aber das überlasse ich vielleicht mal lieber dem, der das auch veranstaltet hat.
Also eigentlich ist da nicht wirklich viel passiert. Ich habe nur eine Seite auseinandergerissen und da einzelne Schnipsel rausgemacht, um das Ganze etwas übersichtlicher zu gestalten. Und wir registrieren auch durchaus, dass in das Wiki oder auf das Wiki zugegriffen wird. Und es gab die erste FAQ, die beantwortet werden musste von einem Hörer, der gefragt hat, ob man die Sendung denn auch als Mitschnitt bekommen kann. Und dazu kann Martin vielleicht was sagen.
Also ich kann momentan nicht so viel zu sagen. Ich kann nur sagen, dass wir daran arbeiten. Also ich hätte das gern so auf dem Vergleich. Wir sehen uns ja schon in einer Tradition mit Radioshows wie Off the Hook von WBAI, In the Now von Slipknot oder halt auch den deutschen Sachen wie dem Chaos Radio. Und das sind alles Sendungen, die neben ihren Sendungen, also halt on air, auch immer so ein Online-Archiv haben für Leute, die sich nicht direkt in der empfangsbereiten Zone mit ihrem FM-Empfänger befinden, trotzdem irgendwie die Sendung anhören können. Und ja, ich fände das super, wenn wir es irgendwann mal schaffen würden, die Sachen per MP3 online zu stellen. Was uns momentan fehlt, ist der richtige Webspace, wo wir dann irgendwie auch ohne Traffic-Beschränkungen die Sachen online stellen können. Wir sind momentan daran arbeiten, wir gucken uns gerade an, ob wir es eventuell mit BitTorrent machen, wo wir nachher vielleicht auch ein bisschen mehr reden können, falls wir da die Zeit noch drüber haben, weil da hat sich auch unabhängig vom Nerd Alert einiges Interessantes getan. Oder es gab Gespräche mit anderen Chaos-Radios, wobei ich uns selbst nicht wirklich als Chaos-Radio sehe, aber anderen CCC oder hackernahen Radiosendungen in Deutschland, wobei eine dieser Radiosendungen angeboten hat, dass sie eventuell die Archive anderer Sendungen hosten kann, weil die momentan irgendwie Webspace ohne Traffic-Beschränkung haben. Das wird sich alles zeigen. Da vielleicht gibt es auch einfach keine Archive. Dann müsst ihr alle weiterhin eure Radios anschalten oder Musik hören oder Podcasts. Man gibt ja eigentlich nur genug zu hören.
Oder den Stream auf Nadia.org.
Genau.
Der wird ja gestreamt.
Habe ich ja nie ausprobiert. Der hat ja bei mir nicht
funktioniert. Stream wird gestreamt.
Der wird gestreamt. Ja,
gestreamt halt.
Cool. Ja. Zum Kongress nochmal zurückzukommen. Was ich auch sehr bemerkenswert fand, war das Vortragsprogramm, von dem ich den Eindruck hatte, dass es sehr, sehr viel besser war als das, also irgendwie gerade im Vergleich zum Kongress davor. Viele interessante Leute haben gesprochen, die auch gar nicht aus so einem starken, also gar nicht so starke technische Themen bearbeitet haben, sondern zum Beispiel Volker Grasmuck, der ja auch bekannt ist durch das Buch, das er zusammengestellt hat für die Bundesagentur für Bildung. Der hat gesprochen über die Content Flatrate oder zum Beispiel Yoi Ito. Unser guter Freund aus Japan hat einen sehr inspirierenden Vortrag gehalten über spätere oder halt momentane Möglichkeiten, auch über Internetpublikationen ins Zeitgeschehen eingreifen zu können. Ein Vortrag, der zumindest ich den Eindruck hatte, viele Leute motiviert hat, doch wieder ihre Weblogs zu aktivieren und mal wieder ein paar Sachen reinzuschreiben. Denn wie er so schön gesagt hat, es ist nicht wichtig irgendwie, dass die Weblogs, die nur 10 Leute lesen, das sind die allerwichtigsten. Und
genau, das sind die Guitar Players und die Amplifiers, das sind die ganz großen Weblogs wie der Schockwellenreiter und Industrial
Technik Witchcraft.
Genau,
diese Technology Witchcraft.
Genau, das sind die Amplifier, aber das der eigentliche Signal, das amplified wird, das sind die Weblogs, die nur 10 Leute lesen und dementsprechend, da geht's richtig zur Sache. Dementsprechend macht Weblogs auf, Menschen. Seid euer eigenes Medium. Auch einen hervorragenden Vortrag gehalten hat, wie gesagt, Emanuel Goldstein. Der hat gesprochen gar nicht über seine, der Herausgeber des Magazins 2600 aus Amerika und der Macher der Radiosendung Off the Hook, aber davon hat er gar nicht gesprochen, sondern der hat so ein bisschen gesprochen über die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich momentan in den Vereinigten Staaten passieren, gerade was irgendwie so Demonstrationskultur betrifft oder auch irgendwie so eine Art von offener Unterdrückung. War interessant, aber hat mich nicht so fürchterlich schockiert, weil irgendwie die Bilder, die er gezeigt hat und die er so schrecklich fand, irgendwie, das habe ich in Hamburg, glaube ich, auf jeder zweiten Demo gesehen.
Ja, muss ich auch sagen. Also den Film, den er da gezeigt hat, der war zwar eindrucksvoll und von ihm selbst auch während einer Demo in New York gefilmt, aber da war nichts zu sehen, was uns hier in Hamburg schockieren könnte.
Ja, und ja, viele technische Vorträge waren die, jetzt geht hier nochmal so ein straightes irgendwie so ein Ausrufezeichen, geht hin, guckt euch die Folien an, hört euch die Mitschnitte an, sobald sie draußen sind und lernt. Denn so ein Kongress ist im Endeffekt, es geht nur ums Lernen, um Wissenvermittlung und Wissenvermehrung.
Annahme.
Genau.
Apropos, wo wir bei so Kongressen sind und so, habt ihr mitbekommen, dass Frack seine finale Ausgabe machen will? Frack ist eine Zeitschrift, die auch schon seit vielen, vielen Jahren vorhanden ist. Leider in letzter Zeit oder in den letzten Jahren relativ selten erscheint zu früher. Aber wirklich wegweisende Artikel, würde ich mal sagen, irgendwie für die Security-Community irgendwie veröffentlicht hat. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie traurig sein soll. Man könnte, vielleicht entsteht ja was Neues danach. Aber es ist auf jeden Fall so, ich werde sie vermissen. Also, und wer jetzt gute Themen hat, kann sich bei Frack nochmal melden. Sie suchen sozusagen jetzt wirklich nochmal sensationelle, gute Themen für die Final Release sozusagen, für die letzte Ausgabe. Und, aber man kann auch bei denen im Archiv schöbern und es lohnt sich immer wieder mal auch die Frack einfach sich anzuschauen.
Also ich glaube, da muss ein Generationswechsel bei den Redakteuren oder bei dem Team stattfinden, weil ich habe in diesem Zusammenhang mal danach gesucht, was denn die Gründe sind, dass Frack also die Releases aufgibt und bin da auf einen Artikel aufmerksam geworden, der bereits 1999 von irgendeinem Herrn Olsen geschrieben wurde, der damals schon gesagt hat, dass die ganze Hacker-Community für ihn im Niedergang begriffen ist und er das Frack schließen möchte oder zumachen möchte. Und also es hat ja überlebt seit dieser Zeit und vielleicht finden sich einfach neue Leute, die fähig sind, so ein Magazin weiterzumachen.
Da drehen wir jetzt wieder zurück zum CCC-Kongress. Ich habe mitbekommen, dass es schon auch irgendwie sichtlich war, dass auch beim CCC innerhalb des Kongresses ein Generationswechsel jetzt stattgefunden haben soll. Irgendwie kann man. Das mein Problem ist, ich kenne das ja immer nur aus dritter Hand, also immer auch von irgendwelchen Weblogs oder sonstigen Nachrichtenquellen, weil ich ja nicht vor Ort war. Und das ist ja immer ganz interessant, wenn ich jetzt zwei Leute hier habe, die vor Ort waren. Also, dass es irgendwie schon ersichtlich war, dass so diese alte Riege des CCCs zwar natürlich wahrscheinlich immer noch aktiv ist, aber dass jetzt schon das Kongress, dass es merkbar war, dass es sehr viel von den ganzen Jüngeren, also sozusagen von der neuen Generation der CCC da irgendwie getragen und organisiert und durchgeführt wurde. Also
ich könnte natürlich jetzt sagen, dass ich 17 bin und das erste Mal da bin und deshalb dieser Generationswechsel gerade stattfindet, aber also mein Eindruck war das nicht unbedingt. Also die Leute, die die Vorträge in offizieller Stimme des CCCs dort vorgetragen haben, wie Jahresrückblick und so weiter, waren schon auch die bekannten Gesichter.
Ja. Also passend zum Thema die üblichen Verdächtigen.
Ja, ich kann dazu relativ wenig sagen, dadurch, dass ich dann in internen Strukturen auch zu wenig drinstecke. Aber es hat gerade so von irgendwie den öffentlichen Verlautbarkeiten keine großen Überraschungen jetzt gegeben für mich. Es waren viel, viel junge Leute da. Das ist ja eigentlich auch mal sehr, sehr schön. Weil wir haben unter anderem in diesem Rahmen dieses Kongresses jetzt in unseren Seitengesprächen halt auch überlegt, wie für uns, also so für unsere alte Säcke, ist das so dieses Hacker-Sein vielleicht irgendwie auch irgendwie näher liegen. Wir sind irgendwie mit Computern aufgewachsen, die man verstehen konnte und die man irgendwie, die hat man angemacht und hat mal angefangen zu programmieren, weil man gleich auf der Command-Line war. Aber wenn jetzt irgendjemand 16 ist und einen Computer kauft, dann hat er so ein komplexes Gerät, das so schwer zu verstehen ist und dementsprechend auch irgendwie diese initiale Motivation, da tiefer reinzugehen, in eine ganz andere sein muss und auch die Einstiegsbarriere viel größer ist. Und wir haben darüber nachgedacht, wie das sich wohl auswirkt, halt auch irgendwie diese Art von Hackertum. Und da war es dann eigentlich sehr, sehr angenehm zu sehen, dass ja viel Nachwuchs und auch viel interessanter Nachwuchs vorhanden ist.
Ja, unter anderem haben wir nämlich den Daniel Bartlett dort kennengelernt, der einen Vortrag gemacht hat, Automatic Google Hacking. Sein Vortrag ist ein bisschen verunglückt, darauf wollen wir jetzt nicht weiter eingehen, obwohl er thematisch sehr interessant und gut war, aber den haben wir am letzten Abend noch in der Seabase sitzen gesehen und da saß er einsam vor seinem Notebook und dann haben wir ihm Bier ausgegeben und uns ein bisschen mit ihm unterhalten. Haben wir ihn gefragt, wann er denn angefangen ist und er meinte mit 10 und da sind wir dann erstmal schweigsam
wieder auf den Fußballplatz gegangen.
Er ist halt 21 und hat irgendwie, ist echt fett in dem, was er macht, muss man so sagen, also guter Typ. War sowieso irgendwie diese Verabschiedung. Also es gab, also früher war es, soweit ich weiß, immer so, dass die Abschlussparty auch immer in den Räumen des Kongresses auch war. Das geht im Berliner Kongresszentrum nicht mehr, weil immer am Anschluss an den Chaos Communication Kongress dann gleich aufgeräumt werden muss, weil danach ist dann der hochoffizielle Silvesterball, der da stattfindet. Dementsprechend kann dann irgendwie am letzten Abend nicht mehr vernünftig gefeiert werden. Deswegen gab es dieses Jahr unter anderem eine Abschlussfeier in der Berliner Seabase, in der wir waren. Und das, also ich meine, war sehr schön, aber das Beste daran war, auf dem ganz ganzen Kongress gab es kein WLAN. Man hat überall, oder es war einfach total schwer, WLAN zu bekommen. Man hat überall irgendwie verzweifelte Hacker gesehen mit ihren Laptops, die oft geschlagen haben und das NOC, das Network Operating Center, verflucht haben und faule Eier gesammelt haben. Und es gab einfach kein WLAN. Und dann kamen diese ganzen Nerds dann in die C-Base und es gab WLAN. Es gab eigentlich keinen, der nicht sein Laptop aufgeklappt hat und gesurft hat. Einfach so glücklich, wieder Internet zu haben.
Wobei wir ja einschränken müssen, also auf dem Kongress gab es schon Netz, aber man brauchte Kabel dafür. Also klassisches kabelgebundenes Internet.
Ja, und es sollte ja WLAN geben, aber ich glaube, die Komponenten waren irgendwie nicht besonders, die Hardware war, ne, nicht besonders zuverlässig.
Die hatten, glaube ich, große Schwierigkeiten. Also die haben irgendwie, die bekommen ja sowieso ihre Hardware für den Kongress immer sehr, sehr spät so und auch häufig auch sehr, sehr unbekannt. Dann haben sie irgendwie Router bekommen, wo keine Firmware drauf war. Und man muss im Endeffekt, was die überhaupt da leisten an technischen, also auch gerade an einer technischen Ad-Hoc-Leistung, muss man einfach den Hut ziehen. Das ist schon außergewöhnlich bemerkenswert. Die wissen schon, was sie tun. Aber wenn dann irgendwie ein Access Point ist und dann 500 Laptops versuchen, sich damit zu verbinden und davon irgendwie 50 Laptops, aber gleichzeitig versuchen irgendwie über irgendwelche Spoofing-Angriffe dann den Netzwerkverkehr zu sniffen oder sonst irgendwelchen Scheiß zu machen, das ist irgendwie, da ist es schon relativ schwer, vernünftiges WLAN aufzubauen. Ich hatte ja einmal. Ich war so stolz. Da habe ich so die WLAN-Krone bekommen. Und alle haben geguckt, boah, hast du ein Netz? Du hast ein Netz, ist das gut. Ja, war sehr, sehr schön, sehr empfehlenswert, kann man jedem nur sagen. Nächstes Jahr geht hin. Mit ein bisschen Glück wird nächstes Jahr der Kongress 4 Tage lang, damit die Augenringe noch ein bisschen dunkler werden. Das ist noch nicht 100%ig geklärt, aber sowohl von der Besucheranzahl her würde sich das ergeben, wie auch von der Anzahl der eingegangenen Vortragsvorschläge. Zumindest hat irgendwie Tim Pritloff, der irgendwie die ganze Sache organisiert, das in der Abschlussveranstaltung angekündigt, dass zumindest darüber nachgedacht wird. Und ich würde sagen, wir machen jetzt alle eine Online-Petition, weil sowas bringt ja immer so viel. Und sagen, wir wollen 4 Tage Chaos Communication Kongress.
Wer nicht so lange warten will, der kann sich dieses Jahr auf Holland freuen.
Genau.
Ich glaube, wir hack the whack.
What the heck?
What the heck?
What the heck? Zelt mit dem Computer.
Genau, also was ja auch immer wieder regelmäßig von uns mal gern besucht wird, findet dieses Jahr wieder, ich glaube Ende Juli, genau, 27. bis 29. oder um den rum, also jedenfalls gegen Ende Juli findet das in Holland statt. Es gibt, glaube ich, auch über den CCC organisiert den Hack Train, nämlich einen Zug, der von unten aus dem Süden Deutschlands bis über das Ruhrgebiet nach Holland fährt. Wo es dann also sozusagen, wo man sozusagen mit dem Zug dann dahin fahren kann mit seinem Equipment und es wird dann relativ viel DJ und Musik und Spaß und interessante Leute geben. Leider fährt der Zug halt nur von Süden und biegt dann im Ruhrpott nach links in Richtung Holland. Also Leute, die aus dem Norden kommen, müssen sich selber dorthin bewegen. Aber ich freue mich schon sehr, muss ich sagen.
Genau.
Und das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Möglichkeit, sich auf den nächsten Kongress einzustimmen, wenn man da hinfährt.
Genau, und wem das immer noch zu lang hin ist, weil das ist im Sommer, ich glaube Ende Juli.
Ist der Hex, ne?
Genau, ist im Ende des Märzes hier in Hamburg noch sozusagen und das eher kleinere Treffen der Community. Der Easter Hack, 4 Tage lang, stärker Workshop-orientiert. Ich selber war noch nie da, kann ich nicht viel zu sagen. Vielleicht sind wir dieses Jahr auch mal mit so einer kleinen Nerd-Alert-Fraktion vertreten, das ist noch nicht ganz sicher. Mal gucken. Auch sehr empfehlenswert, am besten über die Seiten des Chaos Computer Clubs sich das genauer anzugucken, wann, wie, wo und warum das ist.
Wir linken das im Wiki.
Hoffentlich. Gut, so ja, jetzt haben wir uns die Kehle trocken geredet und entsprechend ein bisschen lala.
Ja, so sieht's aus.
Nerd.
Alert.
Nerd Alert. Ja, hier den Nerd Alert von FSK 93.0, 94,739 und eventuell auch über Oxstream von Nadia Org. Und ja, wir befinden uns schon fast im Endspurt dieser Sendung. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir jetzt einen starken Themenwechsel und gehen in die Blogosphäre. Was war das eigentlich nochmal, die Blogosphäre?
Die Gemeinschaft aller Weblogs auf der Erde oder in Deutschland oder aus einem Subkontext, den man sich jetzt gerade bitte ausdenken mag. Also ja, alle Weblogs zum Thema Java.
Genau. Und es ist gerade in Deutschland so ein kleiner Sturm im Wasserglas passiert, der aber eigentlich ganz interessant zu beobachten war. Das weltweit anerkannte investigative Nachrichtenmagazin Planetopia auf Sat.1 hat es für nötig empfunden, die Weltöffentlichkeit aufzuklären, dass nicht alles, was im Internet steht, auch hundertprozentig wahr ist, und haben dementsprechend ein 14-minütigen oder einen 10-minütigen Beitrag gemacht über die sogenannten Weblogs. Und ich glaube, du hast ihn gesehen.
Ja, ich habe den gesehen und erzähl vielleicht kurz vorher, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass dieser Planetopia-Dokumentation überhaupt entstanden ist. Also es gab vor einiger Zeit im Spreeblick einen Artikel von dem Johnny Häusler.
Spreeblick ist das Weblog von Johnny Häusler.
Genau. Der also dort das Geschäftsmodell der Firma Yamba, die euch mit den Handyklingeltönen und der Werbung dazu nerven, auseinandergenommen hat, indem er erklärt hat, also wie das Ganze funktioniert und wie die ihr Geld verdienen. Und dieser Artikel war ganz lustig geschrieben im Stile der Sendung mit der Maus. Das ist also der Oliver und der ist ganz lieb, weil der nimmt euer Geld und so weiter. Und dieser Artikel ging durchs Netz, durch die Weblogs und hat entsprechend auch Aufmerksamkeit außerhalb der Blogosphäre erzeugt. Unter anderem war im Spiegel ein Artikel. Fällt dir noch einer ein?
Nee.
Ja, gut, okay. Also auf jeden Fall berichteten diverse Medien darüber. Und ja, die Blogs funktionieren ja so, dass zu jedem Artikel auch Kommentare geschrieben werden dürfen. Und die meisten Kommentare stimmten also dem Tenor dieses Artikels zu, dass er also recht hat mit seiner Analyse. Und es gab aber durchaus auch Kommentare, die pro Yamba waren und wo sich also nachträglich herausgestellt hat, dass das also Mitarbeiter der Firma Yamba waren, die entsprechend positiv sich über ihren Arbeitgeber geäußert haben. Und das hat dann zu einer großen Welle der Entrüstung geführt und weil diese Leute eben auch anonym aufgetaucht sind oder anonym kommentiert haben und eben nicht unter dem Label Yamba.
Soweit ich mich erinnere, ich gehöre ja nicht zu diesen Blogger-Nauten. Aber ich bin ja auch über diesen Artikel gestoßen. Also daran kann man wirklich erkennen, dass er die Blogger-Welt verlassen hat. Ich glaube, in dem Artikel ging es nämlich auch gerade noch darum, ne, dass man nicht besonders, also dass Mitarbeiter innerhalb Yambas auch nicht besonders kritisch sein dürfen. Ne, das war da auch so irgendwie da drin, ne? Dass das irgendwie so, dass das schon so eigentlich irgendwie, dass da zum Beispiel auch, glaube ich, keine Gewerkschaft wird nicht erwünscht,
genau.
Und irgendwie sowieso sollte man sehr angepasst und ohne Kritik an allem irgendwie daran mitarbeiten, wenn man da als Mitarbeiter
genau,
vor Ort
man,
ist.
Wenn man keinen Spaß hat, da zu arbeiten, dann soll man doch woanders hingehen.
Ja, aber unabhängig davon irgendwie, dass Yamba scheinbar ein totaler Scheißeladen ist, und das habe ich jetzt nicht gesagt, nicht, dass in der Verantwortliche im Sinne des Presserechtes dieses Senders jetzt Probleme kriegt, Yamba, ich kaufe alle meine Klingeltöne bei Yamba, um das wieder auszugleichen. Nein, unabhängig von diesem Inhalt. Interessanter wurde es dann, wie gesagt, als dann dieses eines der klassischen Medien, klassischer Journalismus auf das Thema aufgesprungen ist. Und die haben gar nicht über diese Yamba-Geschichte im Allgemeinen berichtet, sondern haben einen Beitrag gemacht über Weblogs. Und das ist irgendwie, Weblogs ist ja irgendwie seit 2000 ein Thema und 2004 ist das nochmal so richtig hochgekocht. Und es gibt diesen ein bisschen herbeigeredeten Widerspruch oder Konflikt zwischen klassischen Journalismus und Weblogs. Journalismus, wo irgendwie auf der einen Seite die Verfechter des klassischen Journalismus sagen, ja klasse, also irgendwie das ist richtig, das kann man glauben, das wird recherchiert und da steht jemand hinter, dem man irgendwie zum Wort nehmen kann, während die Weblogger sagen, wir haben in unserem Community-Prozess, wenn einer Scheiße schreibt, dann schreiben 10 andere Leute, dass das Mist ist, was er geschrieben hat, und dazu haben wir auch unsere Trackback- und Kommentarfunktion, so dass irgendwie über eine Art von Peer-Review Falschmeldungen oder schlecht recherchierte Meldungen sehr schnell irgendwie zum Ausschein kommen. Und ja, das sind diese beiden Arten des Publizierens, die momentan im eventuellen Konflikt stehen, je nachdem, wen man gerade fragt. Und ja, und dann gab es halt diesen Planetopia-Bericht, der einfach nur großartig war. Er ist auch im Internet ab und zu noch zu finden, wenn man danach sucht. Er fing an, wenn ich mich richtig erinnere, mit einem blutüberströmten Gesicht, bei dem ich keine Ahnung habe, was das mit Weblogs zu tun hatte.
Genau, also ich habe da auch ständig irgendwie eine Frauenfigur durchs Bild huschen sehen, sage ich mal, also animiert, die glaube ich von dem Psycho-Thriller von Alfred Hitchcock irgendwie, also aus der Dusche, dieses Ding. Also es hat überhaupt nichts mit Weblogs zu tun gehabt, sorgt aber für entsprechend grafische Untermalung, oder wie soll man das verstehen? Also eigentlich hatte das, die Animation hatte mit dem Thema nichts zu tun.
Genau. Der Beitrag selber hatte eigentlich nur eine Kernaussage, nämlich dass Weblogger die Unwahrheit schreiben, dass sie nicht recherchieren und dass das alles, was sie schreiben, im Endeffekt widerlegt werden kann. Dazu haben sie einmal eine relativ harmlose Webloggerin aus Berlin eingeladen oder gefilmt, das Girl from Mars, die erst über ihr Datingleben schreibt, also irgendwie mehr so ein Online-Tagebuch, was ja auch auf gewisse Art und Weise ein Weblog ist. Und dazu dann, wie gesagt, den Johnny von Spreeblick und den recht umtriebigen Jörg Kantel, auch so genannt Schockwellenreiter. Und und die haben irgendwie, das war ganz clever aufgebaut von denen, also irgendwie erstmal das Girl vom Mars gezeigt, zu zeigen, irgendwie, dass so eine Frau im Pyjama da sitzt und irgendwie über ihr Liebesleben schreibt. Danach haben sie dann kurz, glaube ich, zum Johnny geschaltet, der aber dessen Aussagen dann auch so zusammengeschnitten waren, dass man gar nicht genau wusste, was er gesagt hat. Aber dann gleich irgendwie rüber zum Jamba, Pressesprecher, der dann gesagt hat, ja, wir können alles widerlegen, was dieser junge Mann geschrieben hat. Und dann beim Schockwellenreiter, den haben sie dann auch noch reingenommen. Der hatte nämlich unklugerweise mal Spiegel Online, also klassischen Journalismus, vertraut und eine Nachricht verlinkt, an die sich vielleicht eine oder andere noch erinnern, über den angeblichen Mord eines kleinen Jungs von Skinheads in der ehemaligen DDR, irgendwo im Ostgebiet, die sich später als Falschmeldung herausgestellt hat. Und was natürlich was im Beitrag nicht gesagt wurde, war einerseits, dass der Schockwellenreiter seine Quelle eben von Spiegel Online hatte, also irgendwie vom klassischen Journalismus, und zweitens, dass er mehr oder weniger als erster dann irgendwie auch die Richtigstellung irgendwie in seinem Weblog veröffentlicht hat. Also es war komplett, also irgendwie ein fürchterlich schlechter Beitrag, der die Aussage hatte, ja, glaubt nichts, was ihr in Weblogs liest, das ist eh alles totaler Müll. Und und das hat dann irgendwie ziemlich viel Ärger hervorgerufen in der Blogosphäre.
Genau, also die Leute konnten natürlich in den nächsten Tagen nicht umhin, diesen Beitrag, wenn man ihn denn so nennen möchte, entsprechend zu kommentieren in ihren Weblogs, haben also zurück auf den Schockwellenreiter verlinkt, auf den Artikel, den er dazu geschrieben hat, der nämlich die Aussage hat, Planetopia lügt. Er hat also innerhalb kürzester Zeit sehr viele Kommentare, Trackbacks auf seinen Blog-Eintrag erhalten, und wenn man heute nach Planetopia in Google sucht, dann schaut doch mal, was passiert.
Genau. Und das ist eigentlich auch sehr interessant. Also irgendwie, wir beobachten ja gerade Google hier im Nerd Alert schon seit einer Weile und auch irgendwie so die Macht, die Google ja momentan sowohl im Internet wie auch im Endeffekt, dadurch, dass das Internet unser tägliches Leben ist, auch im täglichen Leben. Und ja, wer mal gerade am Telefon ist, bleibt dran. Ich nehme dich jetzt gerade runter hier. Tada. Und dann kannst du später, können wir gleich reden, wenn die Musik läuft. Gut.
Den Mitarbeiter jetzt, ne?
Den Mitarbeiter von Jamba.
Nee, achso, ich dachte, du bist bei Google, weil das wollte ich noch erzählen.
Ach so.
Das Bloggen kann wirklich gefährlich sein.
Achso, ne? Da können wir auch gleich drüber sprechen.
Und vor allem da ist mal wirklich interessant. Ich meine, wir sind ja sonst nicht besonders immer bekannt als die größten Freunde von Microsoft. Aber es gibt einen Menschen, der bei Microsoft gearbeitet hat, dort einen Blog auch führte und da auch keine Probleme hatte. Der hat ja jetzt angefangen, ganz frisch bei Google anzufangen und hat dann in den ersten Tagen auch einen Blog angestartet, wo er so ein bisschen so wie seine Arbeitsumgebung ist. Also man kann wirklich sagen, in diesem Blog waren keine Geheimnisse von Google veräußert worden. Der arme Mann hat seinen Job bei Google wieder verloren, weil Google das nicht gut findet.
Du darfst nicht alles glauben, was in Weblogs steht. Der hat seinen Job behalten.
Ist er doch wieder dabei.
Sein Weblog ist jetzt wieder online. Aber trotzdem auch eine interessante Geschichte. Ein bisschen anderer Kampfplatz, da können wir auch nochmal genauer drüber reden.
Ist denn sein Weblog jetzt von ihm wieder oder sind das über andere Blogger? Also ich hatte das so mitbekommen. Es ist eine ganz hochaktuelle Geschichte, deswegen kann es da
Ich habe heute Morgen geguckt, also heute Morgen ist er. Also die entsprechenden eher kritisch Google-kritischen Stellen sind entfernt worden aus dem Blog, aber das Blog selber ist wieder da und er hat geschrieben, ich habe meinen Job noch.
Okay.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist die Art und Weise, wie Google ist sehr freundlich zu Weblogs aus verschiedenen Gründen des Google-Algorithmus, und dementsprechend kann irgendwie die Blogosphäre selber bestimmte Sucheinträge relativ stark beeinflussen. So eben gerade auch, dass die ganze Weblog sich aufgeregt haben über Planetopia, dazu führt, dass wenn man jetzt bei Google nach Planetopia sucht, eben als zweiter Beitrag ein Beitrag kommt mit einer eher für Planetopia unschönen Überschrift.
Ja, Planetopia lügt.
Ja. Und das ist einfach relativ interessant zu sehen. Also ich finde, also ich meine irgendwie, wir können jetzt so ein kleines Nerd Alert Fazit ziehen. Also ich meine irgendwie, dass Planetopia nicht gerade die New York Times des Fernsehjournalismus ist, wussten wir glaube ich auch vorher. Aber trotzdem ist es insgesamt relativ interessant festzustellen, wie auch ja gerade irgendwie klassische Medien sehr, sehr unglaubwürdig sein können.
Vielleicht sollten wir an dieser Stelle aber auch nochmal die Beteiligten dort kritisieren, weil denen war ja bekannt, wer sie dort interviewt und für welche Sendung das passiert. Und wenn man da so naiv und blauäugig ein B- oder C-Klasse-Magazin an sich heranlässt, und muss man vielleicht auch zum Teil mit den Konsequenzen leben. Also ich hätte mir das nicht überlegt, ich hätte sofort abgesagt, glaube ich.
Tja, ich hätte es gemacht. Nein. Ja, ganz blauäugig ist der Johnny Häusler, der den Spreeblick macht, nicht rangegangen. Er kommt ja selbst auch aus der Medienbranche, hat früher bei Fritz moderiert. Und als letztes Stück spielen wir nämlich jetzt ein Stück, das er veröffentlicht hat. Er war nämlich so klug und hat sämtliche Fragen, die ihm gestellt wurden während des Fernsehinterviews, selbst mitgeschnitten und hat die jetzt mit ein bisschen Musik unterlegt, remixed. Und da kann man auch ein bisschen sehen, wie schön suggestiv so Fernsehjournalisten ihre Fragen stellen. Ich gucke auf die Uhr. Wir sind eigentlich auch fertig jetzt mit der Sendung, leider. Ich bin gerade erst warm.
Also ja, für Hintergrundinformationen, weitergehende Informationen oder zukünftige Informationen www.nerdalert.de besuchen.
Genau. Das Thema, das wir jetzt nicht gemacht haben, sind die Apple-Produkte. Ganz kurz, Mac Mini gut, Mac Shuffle überschätzt. Und jetzt kommt Johnny Häusler versus Planetopia. Wir sagen 1101.
Tschüss.
Tschüss.
Johnny, was war die Wirkung, wie ist der Verlauf vom Einschreiben deines Artikels Jammer Klingeltöne bis heute? Was ist da passiert? Was ist das Typische an dieser Geschichte für das Phänomen Weblogs? Was ist das Besondere an diesem Artikel gewesen? Was glaubst du, warum haben so viele Leute so schnell reagiert? Warum oder was sind die Vorteile der Plattform Blog, zum Beispiel eben, wenn man Aufklärung oder aufklärende Nachrichten schnell verbreiten möchte? Was ist da der Vorteil des Blogs? Wen wolltest du mit diesem Jamba-Artikel speziell erreichen? Was war deine Reaktion auf dieses lauffeuerartige Verbreiten deines Artikels? Was ist die entscheidende Lehre, die man jetzt aus diesem Wirbel um deinen Artikel ziehen kann? Was ist für dich dein Fazit? War dir das am Anfang bewusst, welche Macht auch hinter so einer geballten Webblog Community stecken kann jetzt? Was ist deine persönliche Erfahrung jetzt für dich als Weblogger nach dieser Geschichte? Was nimmst du da mit? Wenn du nochmal kurz so zusammengefasst chronologisch die Entwicklung beschreibst, also du hast den Artikel eingestellt und was hat sich dann ja innerhalb von nur 5-6 Wochen da entwickelt? Wie hast du das erlebt? Und wie hat sich das dann explosionsartig ausgebaut? Wie viele Zugriffe hattest du gehabt? Wie hat sich das plötzlich entwickelt? Aber welche Macht die Blogger-Szene hat? Wie würdest du das beurteilen? Dieses Dinge wirklich schnell verlinken? Oder dieses Spezielle, was die Szene ausmacht? Schnelligkeit verlinken, Nachrichten schnell verbreiten. Jetzt nochmal in der Community selber. Wie würdest du das jetzt aus deiner Erfahrung beschreiben? Dieses Nachrichten, Neuigkeiten, schnell übernehmen, schnell verlinken. Ohne vielleicht sogar, wie du es gerade gesagt hast, selber erst einmal prüfen, stimmt das denn alles so? Was siehst du da vielleicht auch für ein Risiko? Oder für etwas, was die Bedenken auch für die Weblogs? Und jetzt von der